Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz gibt es heute am Montag um 16 Uhr wieder die Plattform für euch am Mikrofon in der nächsten Stunde. Frank Riedtorf, der durch die Plattform führen wird. Und wir haben einen guten alten Bekannten hier, der sogar schon hier Sendung bei uns gemacht hat und das eine oder andere Mal auch schon vorbeigekommen ist, der liebe Jo Kraus. Hallo Jo.
Hallo, Tag.
Ich freue mich sehr, dass du da bist und du hast auch noch Verstärkung mitgebracht. Möchte der junge Mann sich auch vorstellen oder zieht er vor zu schweigen?
Magst du auch was sagen?
Hallo.
Wer bist du?
Der Joni.
Der Joni ist auch dabei.
Der Joni und der Jo sind heute da und wir ergründen in der nächsten Stunde oder versuchen das große Thema zu klären, was ist Jazz? Ich bezeichne dich jetzt einfach mal als Jazzmusiker, weil es so die meisten Medien machen und die Medien ja auch immer gerne solche Begriffe haben. Kann man ja auch noch drauf eingehen, eventuell, wie sinnvoll es ist. Wir machen es immer so, dass jeder Gast hier erstmal sich ein bisschen vorstellt. Jetzt bist du natürlich kein Unbekannter, aber vielleicht wenn du doch mal so ein paar biografische Sachen. Du bist ja echter Ulmer und wie es zur Musik kam und wie so dein Werdegang bis jetzt als Musiker schwerpunktmäßig gelaufen ist.
Ja, also ich bin Ulmer. Ich bin 1966 habe ich in Söflingen im Krankenhaus das Licht der Welt erblickt und zur Musik gekommen bin ich. Meine Eltern, die haben auch Musik gemacht, beide. Mein Vater sehr gut hobbymäßig spielt der Fagott. Ja, jetzt hat er aufgehört und meine Eltern haben auch beide witzigerweise Trompete gespielt. Und da war es klar, dass Musik war immer, es lagen immer Musikinstrumente rum bei uns. Und dann war klar für mich, dass ich Schlagzeuger werden wollte. Und da haben meine Eltern aber so ein bisschen interveniert, haben gemeint, komm, spiel mal was, wo man auch eine Melodie drauf spielt, fang erstmal mit was anderem an. Und dann habe ich, Posaune wollte ich spielen, da war ich dann zu klein, weil der Arm zu kurz war. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt fange ich mal mit Trompete an. Und so ging das seinen Lauf in der Ulmer Knabenmusik, so hieß es damals, jetzt heißt es JBU, habe ich so mein Handwerk gelernt, dann habe ich in München klassisch Trompete studiert und ich denke aber mit 15 oder 16, da war mir klar, ich will Musik machen, also da ist mir das bewusst geworden und dass ich eben auch nicht klassische Musik machen will, sondern eher in den U-Musikbereich, was auch immer, so Richtung Popmusik, Funk war damals ziemlich angesagt, weil da waren die Amis waren hier stationiert und da irgendwie hat man einfach, da hatte ich meine Funkband, da haben die mitgesungen und dann hat man da in so einem Store, bei denen konnte man so Bands, die man bei uns nicht so gehört hat, konnte man, weißt du, so mit Funkmusik und Black Music ist man da in Berührung gekommen und das war eigentlich so, das war so die erste Musik, die mich richtig gepackt hat, war wahrscheinlich eher Funk und Soul und dadurch bin ich dann irgendwie zum Jazz gekommen, weil da gab es dann ab und zu Instrumentalisten, also auch Trompeter, die coole Musik gespielt haben und nicht nur so Klassik-Kram, habe ich es damals genannt oder so, oder weißt du, so Blasmusik-Zeug, sondern da gab es dann, und das ist eigentlich ganz interessant, das Stück, was ich dir jetzt gegeben habe, das war eigentlich so eins der ersten Stücke, das von Earth, Wind and Fire, da hat ein Trompeter zum ersten Mal so richtig cooles, funky Solo gespielt, das habe ich mir dann auch rausgehört. Und so ging das los. Ich habe dann hier in Ulm in den ersten Funk- und Jazzbands gespielt, habe klassisch währenddessen noch studiert in München und auch schon klassisches Zeug gemacht. Ja, und dann ging das Ganze seinen Lauf über Stationen wie Kran, eine Ulmer Jazz-Rockband, oder was auch immer, das ist sehr, sehr eigene Musik. Und so bin ich irgendwie beim Jazz und Pop geblieben, was auch immer das ist. Also ich würde mich auch nicht als Jazzmusiker im eigentlichen Sinne bezeichnen, aber irgendwie dann doch wieder, von meiner Auffassung. Aber vielleicht kommen wir ja dann noch drauf, was Jazz bedeutet.
Also das heißt, die klassische Sparte, das Fagott von deinem Daddy, hatte ich eher nicht so fasziniert, was jetzt die Musikrichtung betrifft.
Absolut, genau. Ja. Das war eher, für mich war Klassik schon. Das war also so gerade Kammermusik, das war für mich immer mit weiß ich nicht, jetzt nicht bedrückt, aber irgendwie war das immer mit einem Korsett verbunden. So, man muss immer genau spielen, was da steht. Und nach wie vor finde ich, dass viele, nicht alle, aber doch viele klassische Musiker irgendwie immer noch, ja, da vermisse ich manchmal so die Musik da, das, die Begeisterung oder das Feuer, ja. Ich denke, Mozart war wahrscheinlich schon auch ziemlich, der hatte schon ziemlich Feuer in sich, ja, oder viele Musiker. Und viele klassische Musiker, da denke ich mir, Mensch, Leute, wo ist die Musik in euch?
Ja? Also das heißt, du würdest sagen, das ist dann eher durch die, eben dadurch, dass es ja so gesetzt ist von den Noten, die Freiräume einfach nicht so gegeben im Spiel. Ist dann der Jazz schon, können wir gleich einsteigen, ist dann der Jazz die Musik, die die meisten Freiräume bietet?
Das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, das ist so. Jazz ist, bietet wahrscheinlich wirklich die größten Freiräume. Ich weiß nicht, wie es in, es gibt neue klassische Musikformen, da gibt es auch viele Freiräume. Und trotzdem denke ich mir, das Gefühl, ja, auch in den Noten, die da geschrieben sind, auch in der klassischen Musik, es gibt wieder viele Barock-Ensembles, die feiern das eigentlich ab wie Heavy-Metal-Musik. Da ist wieder, finde ich, wieder Power da. Mhm. Ja, da gibt es tolle Barocksängerinnen, da denkst du, boah, Wahnsinn, das ist eher eine Metal-Sängerin, als dass das eine klassische Musikerin ist. Und dann merke ich, dass mich das auch wieder packt. Ja? Also es hat jetzt nicht unbedingt nur mit den Freiräumen in der Musik zu tun, finde ich, ja, ob mich was entzündet oder anmacht. Das kann schon auch bei klassischer Musik sein, aber der Habitus ist, finde ich, oft etwas gedeckt.
Aber in dieser Prägungsphase, wo du dann angefangen hast, da war das für dich einfach klar, das war eher so zu geschlossen, zu konservativ, zu wenig Elan, zu wenig Soul einfach.
Total, absolut. Ja. Genau, das war für mich war dann immer, also so. Es gab auch die Situation, dass ich mit einem klassischen Ensemble irgendwie einen Gig hatte, vielleicht morgens in der Kirche und dann abends im Café da habe ich dann mit meiner Funkband gespielt. Dann dachte mir, yes.
Ist das eine dann eher Kopfmusik und das andere Herzmusik?
Nee, das würde ich auch nicht so. Mhm. Also es gibt auch furchtbaren Kopfjazz, ja. Oder, das kann man nicht sagen. Also ich konnte dann für mich irgendwie, aber das dauert ja eine Weile, bis man das für sich entdeckt. Mensch, war, welche Musik passt denn zu mir? Mhm. Und ich würde es auch nicht sagen, dass Jazz zu mir unbedingt passt. Es gibt so viele Sachen, die zu mir passen, aber es kommt immer darauf an.
Ja, aber es gibt, gehen wir mal zu der Anfangsphase. Meistens wird man ja geprägt zu dem Alter wie jetzt der Junior, da fängt es dann an, man beschäftigt sich, man kriegt die ersten Idole, jetzt hier bei dir noch die amerikanischen Clubs, hat natürlich nochmal so ein ganz anderes Element, da kommen dann welche von Amerika, die coolen Sachen dabei haben und so, ja. Und dann sind ja die ersten Sachen, wie du sagst, was weiß ich, Earthman and Fire oder James Brown oder was immer, Sly Stone, diese Sachen, das war ja dann das Erste, was dich dann so richtig gepackt hat. Du warst ja dann kein Heavy Metaler oder kein sonst was, sondern das war ja dann eigentlich das, wo es angefangen hat. Und das sitzt ja eigentlich dann meistens relativ tief als Kern, das sich dann immer begleitet. Ne?
Genau, und das hängt sicherlich davon ab, wo du geboren wirst. Ja? In Ulm waren eben durch die Pershings die Amis da und damit die Black Music. Mhm. Und dann gibt es Gegenden in Frankreich, da waren die Briten und das merkst du auch noch. Da gibt es einfach viele Britpop-Bands immer noch oder wo die Franzosen waren. Da ist einfach nicht so viel Black Music. Das heißt, es hängt schon davon ab, ja, in welche Zeit man reinwächst und auch wo man aufwächst. Und ganz wichtig, finde ich, sind die Typen cool. Das ist, finde ich, also die Musik, das ist, glaube ich, am Anfang eher zweitrangig. Das ist so wie bei einem Sport, ja. Da ist doch am Anfang, Basketball ist einfach ein cooler Sport, weil die Typen auch cool sind und vielleicht ein bisschen cooler als Geräteturner am Anfang oder so. Deswegen würde ich auch erstmal in einem bestimmten Alter eher anfangen mit Basketball. Und deswegen hat mich, glaube ich, schon auf Black Music, das waren halt die cooleren Typen als die Klassik.
Hat Sly Stone dann mehr hergemacht, als wenn du ein Kammerorchester angeschaut
hast? Ja, anfänglich schon, ja.
Ja gut, das ist der Funke, wie du sagst, da fängt es an. Interessant, wo du es gerade sagst, weil ich komme aus Würzburg, da ist es ja analog, wir hatten ja auch sehr große Ami-Kasernen und bei mir ist es dann der Funk und nebenbei halt auch der Rock und Metal, weil das war dann auch so in den 80ern natürlich die Musik, die da mitgebracht haben und auch AFN an dieser Stelle mal gelobt, ja, die wirklich segensreiche Musik gemacht haben in der damaligen Zeit, muss ich ganz klar sagen. Also das war wirklich der Sender, den man, ich habe das damals so empfunden, wirklich perfekt hören konnte. War, weiß nicht, wie das hier war.
Das war hier genau das Gleiche. Ja. Das war zwar nur Mono und die hatten brutal viel Kompressor drauf. Das heißt, alles hat sich irgendwie, du konntest es wahnsinnig laut machen. Es hat auch nie genervt. Aber das war auch der Sender, den ich im Zweifel, habe ich dann immer AFN gehört, weil das war irgendwie immer okay.
Und was waren dann, dann hieß es irgendwann, okay, Schlagzeug soll der Bub nicht machen, aus welchen Gründen immer deine Eltern sich dazu entschieden haben. Dann war es Trompete und davon warst du dann gleich angetan. Was waren denn dann so deine ersten Vorbilder, aber braucht immer so Leute zum Orientieren am Anfang, wenn man jung ist. Ne? Wo sagst du, das Saxophon, das Trompetensolo jetzt bei Earth, Wind & Fire?
Ja, das war auf jeden Fall so eins. Mhm. Ja. Dann waren es natürlich bei Earth, Wind & Fire auch die Bläsersätze. Das waren nicht unbedingt die improvisierten Geschichten, sondern einfach der Sound. Und ich habe dann Earth, Wind & Fire habe ich leider damals nie live gesehen, ja, sondern irgendwie im Fernsehen oder auf einer VHS-Kassette habe ich das dann mal gesehen, die Show, die gemacht haben und eben auch die Bläser. Das heißt, da waren die Bläser dann dabei in der coolen Musik. Mhm. Und sonst waren die Bläser waren eigentlich nicht in der coolen Musik. Die waren eben in Söflingen auf dem Zeitbierfest, haben die halt die uncoole Musik gemacht und haben auch die uncoolen Klamotten angehabt. Und so, glaube ich, war das für mich wichtig, dass ich gemerkt habe, es gibt Musik, wo Trompete auch stattfinden kann, die mir gefällt, eben Funk. Und dann gab es einen Trompeter, der heißt Tom Brown, der hat 1980 so einen Hit gehabt, Funkin' for Jamaica. Mhm. Das war dann auch einer, der plötzlich, ja. Also es ist eigentlich interessant, dass ich zum Jazz, den ich sehr liebe und der sich mir dann in den Jahren und Jahrzehnten so aufgefaltet hat in allen seinen Facetten und brasilianische Musik und so weiter und so fort. Es hat eigentlich bei mir nicht in der Geschichte nicht bei New Orleans angefangen, sondern das hat in den 80ern mit Funkmusik angefangen und dann ging es eben ja schon immer über das Instrument Trompete, es hat mich vielleicht nie so richtig fasziniert. Also ich wollte nie unbedingt Trompete spielen, sondern es war, ja, es ist okay. Mhm. Ja, und auch die Liebe zu dem Instrument, was auch oft noch eine Hassliebe ist, die hat sich eigentlich so nach und nach entwickelt, als man dann entdeckt hat, wie viele Farben Trompete hat. Und du kannst wirklich von laut aggressiv bis ganz flüsternd, leise, warm, ja, Chet Baker, so kannst du spielen. Und so habe ich dann nach und nach auch die ganzen Trompeter entdeckt, aber eigentlich der Funke zur Musik ist nicht durch die Trompete entstanden. Das ist durch andere Geschichten. Das ist eher durch rhythmische Sachen bei mir entstanden oder durch einen Funk- und Slap-Bass. Das fand ich tierisch damals, ja.
Also keine Liebe auf den ersten Blick und gesagt, ich möchte sofort unbedingt Trompeter werden, sondern du bist da quasi reingewachsen. Warum Hassliebe? Weil man so viel trainieren muss, weil man den Ansatz sonst verliert, ganz weil man sie nie auf der Hand legen kann.
Genau, deswegen. Aha. Deswegen. Also das ist wirklich ein Trauerspiel. Also ich muss das Instrument mit in den Urlaub auch nehmen. Da habe ich mir jetzt so eine Plastiktrompete gekauft.
So eine Kindertrompete,
oder? Muss ja, ich mir das vorstellen. Das ist so eine, ich glaube, das ist so für besoffene Marching Bands an Fasching, ja, das ist das Ding, wenn es kaputt geht, es kostet 150 Euro und die gab es dann auch noch in orange-schwarz, das habe ich mir natürlich den Basketballern zuliebe, habe ich mir die in orange gekauft, ja, und die ist halt immer dabei, die ist dann auch ohne Koffer dabei, also ohne extra Case dabei und auf der muss ich dann halt jeden Tag, das ist nicht viel, aber es nervt trotzdem 10 bis 15 Minuten.
Aber erklär's mal den Nicht-Musikern und den Nicht-Trompetenspielern, was würde passieren, wenn du jetzt mal aussteigst, gibt's ja einige, Wayne Shorter und so, die einfach mal ein paar Jahre nichts gemacht haben. Du fängst natürlich nicht bei Null wieder an, klar. Nee. Ne? Aber
und also wenn ich jetzt 2 Wochen nicht spielen würde, ich denke, dann bräuchte ich so 10 Tage, höchstens 2 Wochen und dann könnte ich aber auch wieder auf dem Stand spielen.
Und wenn du länger weg wärst?
Ist eine gute Frage.
Hast du nie riskieren wollen?
Nee, habe ich nie riskieren wollen, ja.
Aber woran liegt das? Liegt es an den Muskeln oder am Gehirn, dass ich das nicht merken kann? Weil bei anderen Sachen ist es ja auch nicht so extrem. Warum ist es bei der Trompete so extrem im Vergleich zu anderen Instrumenten?
Das ist schon, also wenn du jetzt 2 Wochen nicht spielst, ja, und dann kommst du aus dem Urlaub zurück, dann könnte ich vielleicht 10 bis 15 Minuten spielen und dann wäre es vorbei. Also ein ganzes Konzert würde da nicht gehen. Ja? Und das ist, glaube ich, wirklich eine muskuläre Geschichte. Mhm. Also das heißt, es ist dann die mimische Muskulatur, die da einfach so schnell abbaut. Die benutzt du ja sonst nicht. Ne? Das ist wie wenn du einen Gips hast am Arm, da wundert man sich ja auch, wie schnell der Muskelabbau stattfindet und muss das wieder aufbauen. Und es ist dann schon eine Extrembelastung, das ist auch bei Trompete nochmal extremer als bei Posaune oder Tuba. Da ist, glaube ich, nochmal 12-mal mehr Muskelspannung gefragt. Deswegen ist es eine muskuläre Geschichte. Mhm. Und das andere sind dann so funktionale Geschichten, dass die Zunge ist stark involviert ins Trompetenspiel und die Atmung. Das heißt, ich übe auch täglich irgendwelche Sachen, so funktionales Zeug. Ich mache bestimmte Zungenübungen und mit meiner mimischen Muskulatur. Einfach, dass das immer läuft, so wie vielleicht ein Basketballer auch dann immer Freiwürfe übt, einfach um
Im Touch zu bleiben.
Genau, ja. Okay. Und ich schätze mal, das Das geht natürlich auch zurück, aber das hat man dann wahrscheinlich auch schnell wieder drauf. Wie eine Sprache, die man jahrelang nicht gesprochen hat. Man hat es dann aber und dann bist du 3 Tage in Frankreich und plötzlich kommt ganz, ganz viel wieder zurück. Wahrscheinlich wäre das so, aber ich wollte es bisher noch nie.
Okay, das heißt, du die Hassliebe, weil du wirklich auch, wie der B.B. King, der seine Gitarre ja auch immer dabei gehabt hat, ne? Als Geliebte sozusagen.
Ja, und der große Unterschied, denke ich, bei Blechblasinstrumenten zu allen anderen Instrumenten, wenn du B.B. King sagst, ja, bei allen Instrumenten gibt es immer einen Schwingungserzeuger und einen Schwingungsverstärker. Ja? Das heißt, da gibt es eine Saite und den Korpus. Das ist dann der Verstärker. Die Saite ist der Schwingungserzeuger. Oder beim Saxophon ist das Blättchen der Schwingungserzeuger und der Korpus eben auch der Verstärker. Oder beim Fagott ist es auch das Rohr. Bei der Trommel ist das Fell der Erzeuger und der Kessel der Verstärker. Und bei der Trompete, das ist nur ein Schwingungsverstärker oder auch die Posaune ist nur ein Schwingungsverstärker, ist nur ein Rohr. Mhm. Da bist du dann selber der Schwingungserzeuger, also deine Lippen. Und wahrscheinlich ist es auch deswegen so anfällig. Ja? Das liegt eigentlich nie am Instrument, wenn was nicht klappt bei uns, sondern es liegt immer an uns.
Okay, also können wir dir auch eine andere Trompete hingeben? Und wenn du im Flow bist, dann...
Es macht keinen so einen richtig großen Unterschied, macht es nicht.
Okay, gut. Was heißt, man kommt zu seinem individuellen Stil ein bisschen anders. Jetzt lauschen wir mal ein bisschen in die Musik rein. Du hast was mitgebracht, wo du nicht mitspielst, schätze ich mal. Ne? Ganz knapp daneben. 1980 kam die raus, glaube ich. Erzähl mal was dazu.
Ja, wahrscheinlich. Earth, Wind & Fire, wie heißt die? All in All oder I Am? Eine von den beiden.
Das ist die, die I Am hat, glaube ich, ein ganz anderes Cover. Ja. All in All heißt die.
All in All. Genau. Also All in All und I Am, das sind so meine, ja, vielleicht noch Faces, das sind so meine drei absoluten Top, die gehören zu den Top 10 Platten und das sind die drei besten, finde ich, von Earth, Wind & Fire. Und ja, 1980, so 79, 80, 81, das waren für mich ganz ganz tolle Jahre, was da an Musik rauskam. Ja. Mhm. Also ich kaufe manchmal auch nur, wenn das Cover irgendwie gut ist und da steht 1979 oder 80, denke ich mir, komm, das probiere ich mal, das ist meistens gut. Und Earth, Wind & Fire ist nach wie vor, dann würde ich sagen, doch noch meine Lieblingsband über all die Jahre. Die haben so viel tolles Material und so viel tolle Musik, die immer so einen Spirit hatte, die immer so ganz viel Tiefe und so was zwischen den Zeilen hatte. Das hat mir immer fasziniert, diese Band. Und da gibt es eben ein Stück, was nie im Radio gespielt wird, weil das in kein Formatradio natürlich passt. So ein bisschen so ein Jazz-Funk-Dingens. Und da gibt es einen, ich glaube, der heißt Ram Lee Davis, so hieß der damals. Der hat dieses Trompeten- oder Flügelhorn-Solo gespielt, was da drauf ist.
Und das hören wir uns an, weil bei uns bei Radio Free Bam passt das natürlich in jedes Format. Gleich geht's weiter mit dem Jo Kraus. Jetzt erstmal Running mit Earth, Wind & Fire. Viel Vergnügen. Earth, Wind and Fire hier bei der Plattform von Radio Free FM mit dem Jo Kraus, der quasi aus seiner privaten Plattensammlung uns was mitgebracht hat. Und das Stück, das ihn sehr inspiriert hat und auch letztendlich dann dazu bewogen hat, doch kein Fagott zu spielen, kein Schlagzeug, sondern dass du dann zur Trompete gekommen bist. Jetzt haben wir schon auf der Suche nach dem Jazz. Was ist der Jazz? Hast du ja schon ein bisschen angedeutet. Ist es das, dass man besonders cool ist? Ist es der Cool Jazz vielleicht? Oder ist es, dass man sagt, Jazz ist die freie Musik, die coole Musik, die Musik, die auch weniger Konventionen haben muss, weil, sage ich jetzt mal etwas überspitzt, kaum einer zuhört?
Stimmt vielleicht alles so ein bisschen. Was auf jeden Fall stimmt, ist es, denke ich, dass es auf eine Art eine sehr freie Musik ist. Ob die jetzt cool ist, ja, die ist manchmal, es gibt ja Hot Jazz, gab es ja auch eine Zeit lang. Dann gab es Cool Jazz, dann gab es Hard Bop, Bebop. Oh mein Gott, es gibt so vieles und es ist natürlich alles Jazz. Und ich habe auch überlegt, was hat Jazz so gemeinsam? Also Jazz hat, glaube ich, schon gemeinsam, dass es über weite Strecken ohne Noten funktioniert, dass man auf eine Art frei mit dem Material umgeht. Ja? Das heißt aber nicht, dass man jetzt völlig frei abgespacedes Zeug spielt, sondern ja, dass man mit einem bestimmten Thema frei umgeht und da drum rumspielt. So hat es, denke ich, angefangen mit irgendwelchen Gospels oder Spirituals. Ja, hat man so, der Trompeter hat meistens nur die Melodie gespielt und der Klarinettist, der hat dann so ein bisschen drum rum gespielt oder der Posaunist. Und dann nach einem Chorus, also nach einer Runde, wurde es noch freier und noch freier und irgendwann hat man das Thema vielleicht gar nicht mehr gehört. Also ich denke, Ja, so Improvisation, Variation, das gehört auf jeden Fall zum Jazz dazu. Das haben natürlich klassische Komponisten früher auch gemacht. Mhm. Ja. Also ich habe neulich, das war ganz interessant, habe ich auf dem Jazzfestival in Bonn gespielt und da war eine Frau, die hat ein Buch geschrieben, das heißt irgendwie, wenn Klassiker fantasieren. Ja, und in dem Buch geht es darin, dass man weiß es gar nicht, dass klassische Komponisten früher, da gab es Wettstreits, so Improvisationswettstreits, die haben nur nicht improvisieren das genannt, sondern fantasieren. Mhm. Die haben fantasiert, finde ich eigentlich auch ein cooles Wort, so über ein bestimmtes Thema rumfantasieren. Und heute ist es bei Kirchenmusikern noch so, dass die echt super improvisieren können. Die haben dann irgendwie ein Thema, ja, und legen da ihre Harmonien drunter und die Gemeinde singt vielleicht dazu. Also es ist echt... Ich habe auch mal nachgeguckt, was ist Jazz, weil meine neue Platte heißt ja Joe Jazz. Mhm. Dachte mir, Mensch, was bedeutet, gibt es überhaupt eine Bedeutung für Jazz? Und es gibt tatsächlich eine Bedeutung. Und Jazz hat eigentlich was sehr Lautes. Ja? Das ist irgendwie wohl eine laute Bewegung. Es könnte auch so der Akt der Fortpflanzung bedeutet das wohl auch. Ja? Man weiß nicht genau, woher das Wort kommt, ob es aus dem Afrikanischen kommt oder ob es... ja, also das, man weiß nicht, aber es gibt es tatsächlich bei dict.org oder so, gibt es ein paar Erklärungen für Jazz. Ja, Mensch, also Jazz ist für mich, heißt schon für mich natürlich auch immer, dass es auch irgendwie immer weitergeht. Jazz muss sich immer weiterentwickeln. Jazz, da kann man frei damit umgehen, das muss auch für mich immer eine Lebendigkeit haben. Ja. Und Jazz ist, ich finde, jeder soll auch sagen dürfen, er macht Jazz, wenn er denkt, das ist Jazz, dann ist es okay, ob das elektrisch ist, ob das akustisch ist, das hat eigentlich damit wenig zu tun. Aber ich denke mal, ja, man muss so in gewisser Weise frei mit dem Material umgehen. Mit dem, was man spielt, dann kann man es schon fast als Jazz bezeichnen.
Also würdest du den Schwerpunkt auf die Freiheit legen? Dann passt ja wieder, weil es Sklavenmusik ist. Insofern wird es hintenrum wieder schlüssig. Ja?
Guter Gedanke. Guter Gedanke. Ja, wahrscheinlich hat es... Mensch, aber Musik soll natürlich, finde ich, auch immer in irgendeiner Form mit Freiheit zu tun haben. Deswegen ist es... Also es gibt verschiedene Ansätze, Jazz zu erklären. Es gibt zum Beispiel, kennst du Robert Glasper? Der so total Funk-Zeug machen, da totales Jazz-Zeug. Und er hat auch gesagt, Mensch, Jazz war immer so, dass immer Stücke, die eigentlich überhaupt keine Jazz-Stücke waren, ja, die oft Songs waren, haben dann Typen angefangen, instrumental zu spielen und mit dem frei umzugehen, mit dem Material, also Broadway-Melodien.
Mhm. Ja, gut, die ganzen Jazz-Klassiker sind ja im Prinzip ganz, ganz viele.
Ganz genau, alles, sind eigentlich Broadway. Alles Musical-Stücke, die heute immer noch gespielt werden und die Coltrane gespielt hat, die Charlie Parker gespielt hat oder so. Insofern ist der Ansatz natürlich auch richtig. Ja, also... ist schwer zu sagen. Und Jazz ist, ich finde, Jazz ist eigentlich eine total tolle Musik, die ein scheiß Image hat. Weil es gibt auch so. Ein
scheiß Image
hat. Ja, ich finde schon.
Also, was hat denn für ein Image deiner Meinung nach?
Jazz, also bei ganz vielen denken, oh, Jazz ist das komplizierte Zeug, was mich total stresst.
Kann man nicht anhören, verkopft.
Ja, genau, und angucken kann man es auch nicht. Die Typen, die.
Aber sind immer gut angezogen, die Jazz-Jungs eigentlich, ne?
Eine Zeit lang waren die cool angezogen. Ja. Da war Jazz auch cool, so in den 40ern, 50ern. Ja. Aber in den 60ern und 70ern hatten sie halt Korthosen und so Clarks an und hinten ist das Unterhemd rausgehängt und da kam es halt nur auf die Musik an. Ja, das war wahrscheinlich wie so ein gutes Bio-Food, was halt irgendwie auf den Teller geklatscht wird. Das will auch niemand essen. Deswegen finde ich es absolut nicht verwerflich, ja, dass Jazz auch gut aussieht. Ja, so Typen wie Jamie Cullum, die retten so ein bisschen den Jazz, finde ich. Oder Michael Bublé oder auch Till Brönner. Über die mag man schimpfen. Und viele schimpfen über diese Typen, aber das sind... unfassbar gute Musiker und die bauen schon auch eine Brücke, finde ich.
Warum wird über die geschimpft? Weil die zu mainstreamig, zu poppig den Jazz verraten oder wie immer man es sagen mag?
Witzigerweise schimpft über Jamie Cullum niemand, aber über Till Brönner schimpft ja fast jeder.
Wer Erfolg hat, hat Neider.
Ja, oder Michael Bublé, der ist natürlich dann auch nicht so gut wie Frank Sinatra. Und ich denke mir dann manchmal auch, ja, das Pennies from Heaven, tolle Nummer und das ist eine gute Band, Michael Bublé, aber Das Original gefällt mir besser, das kann schon sein.
Okay, aber es gibt halt nun mal nicht in jeder Generation einen Sinatra, muss man halt auch anerkennen.
Ja, ja? Und es ist gut, dass die Musik trotzdem noch weiterlebt. Ja. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen ein deutsches Ding. Die Amis loben sich schon mehr in den Himmel und bashen sich dann danach nicht so runter, wie die Deutschen das oft machen. Und ich finde es unglaublich, also wie viel Till Brönner doof finden.
Aber ja. er ist ja in Amerika relativ bekannt, auch mit Soundtracks und so Sachen. Da ist er eher anerkannt, hat er eher den Status. Hier habe ich immer so den Eindruck, dass jetzt Jazz Echo oder wer auch immer ihn einfach so ein bisschen, ja, viele bezeichnen das ja eher schon als Pop-Jazz, was er macht, ne?
Ist es ja auch. Mhm. Und ist ja auch toll. Gut, dass es sowas gibt, ja, ja. So Pop-Jazz, ja. Ja, also.
Ist dann Jazz, braucht es dann den Anspruch, dass man sagt, da spielst du so Dinger wie Coltrane, Coleman, Miles Davis, das kein anderer nachspielen kann?
Das ist vielleicht auch ein bisschen Anspruch, ja? Das ist eigentlich auch ein guter Punkt. weil ich denke doch, du hast recht, Jazz hat schon den Anspruch, dass man schon die Stimme des jeweiligen Instrumentalisten, ja, oder Sängers, dass man die raushört. Mhm. Das ist schon, und es ist bei einem Sänger viel einfacher, finde ich, ja, weil man hört sofort, ob da jetzt Nana Mouskouri oder Michael Bublé oder Jamie Cullum, also kann ich relativ gut unterscheiden. Bei Trompetern, selbst bei mir, wird es da schon ein bisschen schwerer, ja, da weiß ich schon, als Chet Baker, ja, aber da gibt es welche, die klingen schon so ähnlich. Oder hier hinten, wie heißt der Trompeter, der da?
Irgendwie wird hier, es hat uns ein...
Das ist die Metal-Fraktion.
Irgendwie okay. Also, kleine Störgeräusche hier. Das kann bei. Ich mach mal ganz kurz. Moment. Ja. Ist natürlich eine geniale Idee, wenn man neben dem Studio eine Baustelle errichtet, aber so ist es halt gerade Free
Fire. Und das in Ulm, da gibt es gerade fast keine Baustelle.
Also haben wir jetzt ein bisschen hinten dran. Erkennst du die Leute, wenn du das Stück nicht kennst, dass du sagst, wow, Miles Davis, weil, oder ja. muss Till Brönner sein aufgrund von?
Genau, das, bei Trompetern bin ich da relativ sicher, denke ich mir. Aber es gibt immer noch welche, denke ich mir, na, der klingt so wie ein bisschen wie Ned Adderley oder wie Miles Davis, aber das ist er nicht, wer ist es? Ja, und dann ist es vielleicht noch ein anderer. Und das ist natürlich, das ist wirklich das Tolle am Jazz, dass da eigentlich, wenn du in einer Band spielst oder also wenn ich wo spiele und ich denke, das ist nicht nur bei mir so, dann geht es darum, hey, spiel doch so wie du. Ja? Mhm. Also es gibt auch echt so Typen wie der Omar Sosa, mit dem ich viel und lange jetzt spiele. Das Erste, was der gesagt hat, hey man, just play yourself. Irgendwie spiel, was du heute. Und heute ist heute und morgen ist morgen. Ja? Und dann gibt es schon welche, die wollen so ein bisschen an dir rumbiegen und rumfrickeln, aber eigentlich habe ich mit denen gar nichts mehr zu tun. Und das ist das Tolle. Hey, spiel, natürlich muss man immer der Musik dienen und in der Band, ja, dem Team irgendwie dienen. Kannst nicht deinen Ego-Stiefel spielen, dann wird man nicht mehr eingeladen. Die würde ich auch nicht mehr buchen, dann so Typen. Aber das ist schön, wenn einer im Team und in der Band spielt und versucht, mit den anderen gute Musik zu machen, aber durch seine eigene Stimme.
Gut, ja. Das entwickelt sich immer. Jetzt, auf der Suche nach dem Jazz kommen wir mal zu den ganz, ganz Großen. Was zeichnet deiner Meinung nach jetzt einen Miles Davis, einen John Coltrane, einen Louis Armstrong aus? Warum sind die so bekannt? Was ist es einfach die Persönlichkeit, Zufall? Waren die besonders begabt, produktiv? Oder gibt es einen gemeinsamen Nenner, wo man sagt, das ist das, was die auszeichnet?
Mhm. Klar, die Frage stellt man sich dann natürlich oft, gell? Warum ist der eine so berühmt und der spielt doch auch nicht besser als XY, ja? Also zu den dreien, die du jetzt genannt hast, Coltrane, Miles Davis und Louis Armstrong und lass uns noch Charlie Parker dazu nehmen, vielleicht noch Keith Jarrett als Pianist, ja? Jack DeJohnette als Schlagzeuger. Und ich stehe nicht auf alle von denen, aber die haben natürlich alle gemeinsam, die sind auf jeden Fall alle brutal begabt. Und die sind alle, die haben alle unverwechselbar gespielt. Und nicht mal besonders gut. Also ich würde nicht, Miles Davis würde ich technisch nicht unter die 50 besten Trompeter wählen. Ja, der hat schlecht intoniert. Chet Baker hat viel besser intoniert. Und trotzdem hat er so unverwechselbar gespielt und das waren alles Typen, das waren echt Persönlichkeiten. Also die waren sicher alle nicht einfach. Mhm. Oder auf eine Art waren die auch kompromisslos. Ich glaube, die haben auch gesagt, das mache ich und so mache ich das. Oder sonst werde ich eher Sportler.
Wirst du wahrscheinlich brauchen, um den Erfolg zu haben. Kann es sein, was ich mir überlegt habe, dass die alle relativ radikale Erneuerer waren? Ohne Rücksicht auf Verluste. Also gerade was der Coltrane dann mit dem Free Jazz oder auch der Miles Davis in den 70ern gemacht hat, das ging ja schon extrem weit von unseren Hörgewohnheiten weg. Mhm. Und ich weiß nicht, wie viele Leute sich so eine Platte wirklich am Stück anhören können, auch wenn du großer Miles Davis oder Jazz-Fan bist, dass die wirklich diesen Mut gehabt haben, auch wirklich ganz, ganz abgefahrene neue Sachen zu machen. Und diese Innovation einfach, ist das vielleicht auch noch was man den Jazz so auszeichnen kann? Die Innovation?
Ja, also die haben sich sicher alle selber auch immer wieder erneuert. Also Miles Davis vor allem, das war wahrscheinlich der größte Erneuerer. Ich weiß nicht, wie viel Phasen der mitgeprägt hat oder vielleicht sogar wirklich selber geprägt hat. So, also Elektro-Jazz, Cool-Jazz. Ja, also im Bebop hat er ja angefangen.
Bisschen zum Hip-Hop dann, ne?
Genau, und am Schluss hat er mit irgendwelchen Rappern auf Doo-Wop. Und das Interessante bei dem war, der hat sich schon total entwickelt und selber auch, finde ich, entwickelt, aber die Musik um ihn herum hat sich auch mitentwickelt. Also es war nicht so, dass er immer das Gleiche gespielt hat und nur eine andere Band oder einen anderen Musikstil um sich herum, sondern der hat es auch geprägt oder der hat sich wirklich entwickelt. Das war echt so ein Typ. Und ja, natürlich ist es auf eine Art kompromisslos und vielen von diesen. Ja, man, da gab es andere Typen, die weiß ich, zum Beispiel Sonny Rollins, ich glaube, der lebt und spielt sogar auch immer noch mit Mitte 80, der spielt immer noch toll. Aber er hat sich nicht wirklich, stilistisch hat er sich nicht weiterentwickelt, wahrscheinlich musikalisch hat er sich auch weiter in seinem Garten da irgendwie alles nochmal verfeinert und wirklich, also, und er hat sich auch Lebendigkeit bewahrt. Ja, aber so eine Ikone natürlich wie Coltrane ist es nicht oder also natürlich ist es auch eine Ikone aber ja oder ein Star aber hinterlässt tatsächlich nicht so was Prägnantes und so was Bleibendes wie Coltrane oder Miles Davis.
Gibt's jetzt überhaupt, das ist meine Privatthese, die darfst du jetzt gerne widerlegen, ich behaupte immer, es gibt in der Musik, in der aktuellen Musik relativ wenig Neues momentan. Ich habe mir das nochmal anhand vom Jazz, habe ich mir heute früh nochmal ein wenig recherchiert. Fängt ja an 1900 mit irgendwie Dixieland und New Orleans und Cool Jazz, Bebop, Free Jazz, Fusion bis in die 80er rein. Und dann hört's auf mit den verschiedenen Jazzstilen. Ja? Analog ist es mit der Pop- und Rockmusik. Die 80er waren meiner Meinung nach das letzte Jahrzehnt, wo es noch wirklich neue Sachen gibt und seitdem gibt es ein bisschen Nuancen, was den Sound betrifft, was die Aufnahmetechniken betrifft, aber nicht wirklich, was innovativ neu dazugekommen ist. Wie siehst du das als Musiker?
Du meinst jetzt, was Jazz angeht?
Was Jazz oder auch was Pop-Rock betrifft. Also die allen neuen Jazzer, die ich höre, geht es mir immer so, soundtechnisch, ja, aber vom Stil her, dass ich jetzt sage, da ist ganz klar zu erkennen, dass der Wechsel von New Orleans zum Blue Bob und dann zum Cool Jazz, ja, das fehlt mir. Aber vielleicht ist es auch nur, weiß ich nicht, vielleicht geht es mir so, aber.
Spontan hätte ich jetzt gesagt, dass es in den 90ern noch weiter, weißt du, so Hip-Hop und Jazz, also Rapper oder
Astray und diese Sachen
und dieses, was so. DJs, die zusammengearbeitet haben mit Donald Byrd und so, dass das noch so eine Phase war. Aber selbst wenn man die noch dazu rechnet, ist die Frage, was kam dann? Also, das ist echt schwer zu sagen. Also, ich spüre schon, dass es was Neues gibt. Also, ich denke jetzt gerade an eine Band wie Snarky Puppy. Die machen natürlich letztendlich dann auch nichts wirklich Neues. Es gibt's natürlich alles. Oder es baut ja immer, die setzen sich ja auch immer auf die Schulter von denen, die davor, was erfunden haben. Oder die spielen vielleicht jetzt live, was damals die DJs sich getraut haben zu machen. Das machen die jetzt live und dann nehmen die noch Streicher dazu. Oder machen das Ganze ohne Drumset, aber mit irgendwelchen afrikanischen Djembe-Spielern. Das heißt, die setzen Sachen zusammen, die es natürlich schon gab. Also ich vergleiche das oft mit Kochen, ja. Da gibt es ja auch schon seit Jahren nichts Neues, aber dennoch gibt es ja immer so diese Fusion-Küche oder dann gibt es California Rolls, das ist so ein West Coast Sushi-Zeug, was weiß ich, was halt aus Bestandteilen, die es schon gibt, irgendwie was Neues versuchen zu machen, aber es wird natürlich auch immer schwerer, weil es
Gehen dem Jazz die Ideen aus?
Wahrscheinlich nicht nur dem Jazz.
Ja, also wir sind jetzt beim Jazz halt, ne?
eine gute Frage. Also wahrscheinlich kommt dann auch, jetzt wo wir drüber reden, kommt dann demnächst was um die Ecke, was uns irgendwie Lügen straft oder so. Ja. Ist ja dann oft so. Und ich denke aber, oft braucht es nicht unbedingt eine musikalische Idee, sondern es hat ja auch oft einen zeitlichen, gesellschaftlichen
Hintergrundbeinflussung, gerade was die Blackmusik halt betrifft, 60er, 70er Jahre, ja, genau. Befreiung und der Aufbruch.
Ganz
und
genau, alles, Bebop war genauso. Ja. Oder ja, sicherlich war auch irgendwie hier oberflächliche Funkmusik, hey gut, jetzt ist alles endlich mal wieder.
Hauptsache Party feiern.
Ja, genau. Ja. Und dann ist es auch wieder, dann kippt es auch wieder und dann hat man vor lauter, ja, immer so ein Gegenströmung. Beim Jazz ist vielleicht ein bisschen problematisch, was auf der einen Seite was sehr Positives ist, dass man das jetzt studieren kann. Und ich denke mir, wenn du sagst, es ging so bis zu den 80er Jahren, da konnte man Jazz noch nicht wirklich studieren, finde ich. Also Berkeley, die haben vielleicht angefangen in den 70er Jahren, also in Boston, dieses College of Music, vielleicht auch in den 60ern. Aber so richtig, ich wollte damals auch Jazz studieren, das ging nur in Amerika, das ging in Deutschland nur in Köln, da gab es eine Hochschule in den Mitte der 80er. Und mittlerweile hat jede Hochschule, es gibt viele, die haben einen riesengroßen Jazzbereich oder auch Popularmusikbereich. Da lernt man natürlich, wie das funktioniert, da lernt man alle Skalen und da lernt man die ganze Geschichte und dann hat man einen Big Band Workshop und dann hat man, was weiß ich, Geschichte des Bebop. Aber das ist die Frage, ob da nicht doch das viele lernen und man studiert alles zu Ende. Ja,
da geht der eigentliche Jazz verloren.
Vielleicht so dieses innere Bedürfnis, irgendwie was in der Musik, weißt du, so die Triebkraft für eine bestimmte Musik, das wird ja nicht unbedingt gefördert, weißt du, oder so, dass man so, ja, sich gegen was auflehnt oder so. Aber das ist auch nicht immer die Zeit.
Ja, eben, das muss man sagen. Vielleicht liegt es auch nur an der Zeit, in der wir leben. Oder es ist subjektiv jetzt aktuell wahrgenommen und gegen den Leuten in den 90ern oder in den 60ern genauso. Wir wissen es nicht. Wir machen jetzt noch weiter mit der Spurensuche. Was ist der Jazz? Eine wichtige Frage habe ich noch an dich. Jetzt spielen wir eine junge Dame, die die meisten auch nicht in die Rubrik Jazz schätzen würden, oder? Schätze ich mal.
Absolut nicht, nee.
Erzähl mal.
Ja, wir spielen jetzt, Mensch, aber den Song musst du sagen, das ist ein Beatles-Song, den die Beatles aber nicht geschrieben haben. Nee, das ist
was die Beatles auch gecovert haben. Ich hoffe, ich habe es, weil ich habe die Ding gar nicht da, die CD haben wir für eine Vorbereitung gecovert. Man könnte fast meinen, was bei Radio Free FM hier. Till There Was You, das war auf dem zweiten Beatles-Album, wo haben die Beatles das nachgespielt. Das ist diese Live-Scheibe von der Nana Mouskouri, die du dabei hast. Wie kamst du gerade auf die?
Ich habe einfach in mein CD-Regal geguckt und gedacht, Mensch, was ist für mich eigentlich Jazz oder was war für mich wichtig so in meiner Entwicklung? Und Nana Mouskouri, die war auch ein bisschen wichtig für mich, also nicht als Jazz-Anfänger, mit der habe ich vor schätzungsweise 12 oder 13 Jahren, haben wir zwei Touren mit ihr gemacht, eben so eine Jazz-Tour, ja, mit einem Sextett. Und da haben wir Stücke gespielt eben von dieser Platte, die hat die mal mit Quincy Jones gemacht. Ich denke, Anfang der 60er oder Ende der 50er Jahre. Und das ist ein Wahnsinnsalbum. Ja, produziert und arrangiert von Quincy Jones. Und das singt die Nana, wie man sie einfach noch nie gehört hat. Und ja, für sie ist so die witzigerweise ist auch so ihre große Leidenschaft sind diese Jazz-Songs, dieses American Songbook. Mhm. Ja, und auch einfach mit Jazz-Musikern zu spielen. Diesen Traum hat sie sich vor ein paar Jahren noch erfüllt. Und witzig war, ich fand es auch ganz wichtig und toll, mit der zu spielen. Die hat nicht mehr gut gesungen, das muss man ganz klar sagen. Ja, da war manchmal das Tremolo, das war manchmal schon, ja, das ging schon in Richtung große Terz. Aber es war egal, die hat ganz schön diese Songs, diese Geschichten erzählt. Und dann dachte mir auch irgendwann, ja, das ist jetzt Jazz, aber vielleicht auch nicht. Dachte mir, ist mir auch scheißegal, weil ich habe mich jedes Mal gut und sehr erfüllt gefühlt, wenn ich mit ihr ein Konzert hatte, weil sie einfach, ja, die Musik mit Inhalt und mit Seele bedacht hat.
Gut, dann hören wir es mal auf eine ihrer Höhepunkte ihres Schaffens im Jahr 1963, wo die Stimme noch gepasst hat, Nana Mouskouri. Nana Mouskouri war das. Auf Wunsch von unserem Gast heute in der Plattform. Jo Kraus ist heute da. Wir suchen den Jazz. Und jetzt eine Frage. Ich habe dich beim vorletzten Heimspiel gesehen von den Basketballern von Ulm. Du bist auch noch Basketball-Fan. Du hast ja auch noch einen Song geschrieben.
Genau.
Was gibt's da zu lachen? Stimmt's ja nicht? Oder?
Das war auch so eine Aktion, deswegen muss ich gerade lachen. Ja. Ja, mich hat es total absorbiert, die Season.
Die Season.
Ja, und dann die Playoffs, da war ich dann ja im Ausnahmezustand.
Schon immer oder ist aktuell ganz kurz, bist du schon immer Basketballfan? Oder
nee, noch nicht immer. Also meine Frau hat Basketball gespielt und so, ja, wir haben uns vor 18 Jahren kennengelernt, die hat so zweite Liga und Regionalliga bei den Damen gespielt und da habe ich halt manchmal in der Listhalle hier nebenan so zugeguckt, da war ich. Und da habe ich das Spiel dann irgendwann kapiert und lieben gelernt. Und dann, aber hier die Ulmer Basketballer, würde ich sagen, seit 3 Jahren oder so, habe ich so Dauerkarten für den Stehblock. Und ja, und dann irgendwann, da habe ich auch aus so einem, wie heißt das, Orange Dinner haben die gemacht, so ein Benefiz-Ding. Und dann habe ich meine Idole da kennengelernt. Und dann dachte ich, Mensch, jetzt mache ich so einen Song. Und da habe ich mich so ein bisschen auch aufgedrängt und gesagt, hier, Martin Fünkele,
das ist der. Zum Martin hingegangen, genau, sagt, ich mache jetzt einen Song für euch.
Er sagt, aber den können wir dann da eh nicht spielen, weil das klingt so schlecht. Ich sage, natürlich kann man den da spielen. Das geht nicht. Dann sage ich, aber dann spiel den irgendwo. Dann habe ich 2 Songs gemacht.
Das hat er gesagt, bevor er ihn gehört hat.
Ja, ja.
Weil er gesagt hat, das ist nicht.
Der hat halt gemeint, ich wäre enttäuscht, wie schlecht da die Anlage klingt. Und das ist natürlich auch problematisch, das klingt auch nicht gut. Ja, ja. Aber ja, für mich war das einfach so ein Herzensanliegen und ich dachte, mit den Songs kommt man dann auch ins Finale. Hat jetzt nicht ganz geklappt, aber irgendwie ist es dann für mich, ja, irgendwie war es eine schöne Aktion und hat Spaß gemacht. Jetzt schaue ich noch, dass ich den Thorsten Leibenert, der spielt auch Saxophon, dass ich den noch dazu bringe, dass er auf einen Song dann auch noch so die Bläsersätze noch mitspielt.
Ist er so gut, ja, dass er...
Das ist die Frage, aber ich glaube, das wird man hinkriegen. Wenn er ein bisschen Zeit jetzt hat zum Üben, dann...
Der Thorsten spielt Saxophon.
Das wär toll. Also mal sehen. Mhm. Und ich finde Basketball und eine Band, also da dachte ich mir immer, also das war für mich auch interessant zu sehen, wie funktioniert eine gute Band und wie funktioniert ein gutes Basketballteam. Ich fand es auch total, wo so die Verantwortlichkeiten liegen, wer das Ruder übernimmt und wenn einer mal nicht so gut drauf ist, dann wer ist dann der Go-To-Guy, wer übernimmt das Ruder und wer bringt das Konzert woanders wieder hin und so. Das hat, finde ich, viele Parallelen. Ja. Und bei Basketball, weil es auch nur 5 sind, ja, und oft ist eine Band immer auch zu viert oder zu fünft. Also ich fand es sehr inspirierend.
Da gibt es ja das Bekannte vom Zitat. Also bist du auf diese Erkenntnis jetzt so selber gekommen? Weil es gibt ja den Holger Gschwendtner, der Personal Coach vom Dirk Nowitzki aus Würzburg. Mhm. Der ist relativ bekannt. Der fliegt immer hin und trainiert mit ihm Würfe. Und von dem stammt dieser Ausspruch, Basketball ist wie Jazz oder Jazz ist wie Basketball. Also weil du eben auch die Solisten hast, aber das nur im Team funktioniert. Und wie du gesagt hast, also das ist interessant. Aber das darauf das hast du jetzt das erste Mal gehört. Diesen Spruch von ihm, also ja, im Zuzug mit Dirk Nowitzki, ja, daher kenne ich es eigentlich. Das ist auch der Grund, warum ich dich das fragen wollte, weil eben der hat auch immer Dirk Nowitzki auch immer versucht, zum Jazz zu bringen oder ihm alles mögliche, also so eine Grundausbildung zu machen und alle möglichen Musik. Und der hat immer gesagt, Jungs, hier, das Basketball läuft ab wie Jazz. Mhm.
Ja, das stimmt, finde ich auch. Ja. Ja. Also ich habe das Zitat nicht gehört, aber ein Kumpel von mir, der Wolfgang Hafner, der auch ein Drummer aus Nürnberg ist, der, und der hat erzählt, dass er eben mal da in der Halle mit dem Christian von Karpengs, so ein Bassist, und eben der Wolfgang, ich glaube ein Saxophonist war auch noch dabei, die haben dann irgendwie gespielt, während die trainiert haben, wozu auch immer. Ja. Das fand ich auch, also als Dirk Nowitzki da trainiert hat. Ja, cool. Ja. Hey, jetzt fällt mir noch gerade was ein. Was ist Jazz? Ich habe mal so einen Film gedreht, der hieß What is Jazz? Da habe ich so einen alternden Bebop-Schlagzeuger gemimt, so mein alter Ego, der heißt Joe Ciccarelli. So spaßmäßig, als wir die Platte aufgenommen haben, Joe Jazz. Da haben wir dann immer, wenn der Thorsten, auch ein Franke wie du, wenn der immer gemischt hat und irgendwie programmieren musste, haben der Ralf, der Pianist und ich, wir haben da immer so ein bisschen Scheiß gemacht und uns halt aufgenommen und haben uns dann verkleidet und ich eben als dieser Schlagzeuger und haben dann auch versucht, Jazz zu erklären und wir sind aber auch nicht wirklich drauf gekommen, was Jazz irgendwie wirklich ist, weil Jazz ist halt letztendlich, weiß ich auch nicht, also es
Aber du würdest, wenn man dich jetzt schon fragt, dann würdest du sagen, du bist Musiker. Also das Jazz würdest du einfach... oder wenn dich einer fragt, wenn jetzt deine Plattenfirma kommt und sagt, du, gut, jetzt, wenn sie Joe Jazz heißt, ist nicht schwierig, aber wo willst du denn drin haben? Willst du bei Klassik, bei Pop, bei Black Music oder bei Metal oder so? Dann würdest du sagen, nee, kommt unter Jazz, oder?
Am ehesten ist es doch Jazz, klar. Würde ich schon so sagen. Also weil es ist... keine Klassik, es ist poppig und es gibt auch witzigerweise klassische Zitate auf dem Album und es ist viel Rock-Schlagzeug dabei und es gibt Funk-Zeug, es ist so Rap-Zeug dabei.
Aber vom Line-Up her auch wieder dieses klassische Jazz-Ensemble dann, ne?
Ja, nicht so richtig klassisch halt, auch mit so ein paar Synthies. Mhm. Ja. Und Joe Jazz jetzt selber ist auch so ein... Ja, das ist eben diese Stilrichtung, die man nicht so richtig greifen kann, die auch alles sein darf und alles sein kann. Ich glaube, bei Joe Jazz geht es schon darum, dass es, wie ich vielleicht anfangs gesagt habe, ja, so da irgendwas muss brennen oder es muss einen berühren. Das ist auch so letztendlich, wenn ich mir Gedanken mache, wozu mache ich denn Musik, ja? Und was für Musik mache ich, das ist mir eigentlich relativ schnell Wurst. Aber wozu mache ich Musik? Es geht bei mir eigentlich nicht darum, dass ich auch die Musik weiterbringe, um mal ehrlich zu sein, dass durch mich jetzt die Musik irgendwie sich erneuert.
Du denkst eher an dich selber?
Nee, ich denke eher an die Menschen immer. Ja? Okay. Also mir macht Musik macht für mich erst dann Sinn oder wird dann erst Musik, wenn ich es auch tatsächlich für Menschen mache. Ja? Mhm. Da bin ich dann auch sicher kein Miles Davis oder kein Zurückgezogener, der zumindest so tut und sagt, ja, ich bin gerade an einer ganz neuen Entwicklung dran. Ich denke mir schon, dass ich mich weiterentwickle und auch immer was Neues ausprobiere und da in gewisser Weise auch kompromisslos bin. Aber ich glaube, ich würde auch noch Musik machen, wenn es hieße, so, die Musik ist jetzt zu Ende, da wird es nichts Neues geben. Musik ist nur noch dazu da, dass die Leute eine schöne Begleitung beim Kaffee haben oder zu einer Hochzeit oder zu einer Beerdigung, ja, oder zum Tanzen. Dann würde ich trotzdem noch Musik machen. Und meine mit schönsten Momente beim Musik machen waren auch tatsächlich nicht ein Riesenkonzert, sondern ich habe einmal bei einer Tanzband ausgeholfen, beim Stuttgarter Presseball oder so. Ich brauchte das Geld. Und es war wunderschön. Wir haben dann nachts um eins haben wir gespielt, da waren fast keine Leute mehr da. Und dann war so eine Ehepaar, die waren wahrscheinlich 85. Die haben dann getanzt und wir haben einen Walzer oder einen Slow Fox irgendwie sowas gespielt. Und dachte mir, boah, ist das schön, für die jetzt Musik zu machen. Also es war einer meiner schönsten Momente.
Also sind so diese kleinen Inselmomente, die man dann da so hat.
Und die eigentlich schon immer damit zu tun haben, dass Musik für was da ist. Und ich glaube, Musik war eigentlich immer für irgendwas da. Ja, das war immer zu irgendeiner Veranstaltung da oder zu einer Zeremonie oder um was Neues einzuleiten oder vielleicht um sich auch zu verständigen. Ja. Musik ist, glaube ich, erst seit wenigen 100 Jahren dazu da, dass man sich hinsetzt und nur die Musik dann rezipiert. Mhm.
Interessant.
Was auch schön ist, was auch total klasse ist.
Also das heißt, du wirst auf alle Fälle immer weiter Musik machen, wie man die auch immer bezeichnen mag, ob man dazu Jazz sagt oder Pop-Jazz oder wie auch immer. Wir haben jetzt nicht definitiv aufklären können, was jetzt eigentlich Jazz bedeutet.
Aber fast.
Vielleicht muss es einfach für sich jeder rausfinden, was der Jazz ist. Mhm. Ja, denke ich mal.
Auf jeden Fall. Ja. Und das ist, finde ich, auch toll, dass jeder für sich so seinen eigenen Jazz entdeckt, was es für den ist.
Genau. Und vielleicht haben wir es geschafft, ein bisschen die Hemmungen zu nehmen von Leuten, auf die das, weil du ja auch gesagt hast, das Wort Jazz erstmal ab. Oh Gott, nee, oh Hilfe, das sind die Jungs, die mit Korthosen und 25 Minuten Solo und so. Ja. Das ist eine Sparte vom Jazz, aber das ist bei weitem nicht alles vom Jazz. Ja. Gut, dann wünschen wir dir viel Erfolg. Am 15. bist du in Stuttgart zu hören, ne?
Nee, in Blaubeuren, in Lauthof. Genau. Ja.
Falsch.
Aber 15. in Stuttgart stimmt auch, das war aber im April schon. Das war der 15. April. Und so ein ähnliches Line-up gibt es am 15. Juli. Gut, dass du das sagst. Es gibt da auch noch ein paar Karten, das ist diese wunderschöne Sommerbühne am Blautopf. Genau, da spiele ich eben diese Musik, die wir jetzt auch gleich noch vielleicht ein paar Takte hören, Joe Jazz und aber auch anderes Zeug mit einer tollen String-Section, mit einem Kammerensemble noch dabei. Also es ist eigentlich so im besten Sinne Joe Jazz, was man da dann hört.
Gut, dann wünschen wir dir viel Vergnügen und den Basketballern auch. Dann sehen wir uns nächstes Jahr in der Arena bei einer erfolgreichen Saison. Ich bedanke mich bei meinem Gast Jo Kraus, der uns geholfen hat, den Jazz zu erklären. Macht's gut, ciao.
Du auch, ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.